Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
Die Münchner Sicherheitskonferenz, da kommen wir jetzt zu diesem Thema, das wir schieben mussten. Unser Korrespondent ist jetzt in der Leitung, die geht zu Ende. Zum Abschluss heute sprachen die EU-Außenbeauftragte Kallas und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Lagarde vor den Teilnehmenden. Und Organisator Wolfgang Ischinger, der hat seine Rede inzwischen auch beendet. Stefan Detjen jetzt aus München zugeschaltet. Wir schauen zunächst auf den heutigen Abschlussvormittag, der von welchen Themen geprägt war.
Ja, der war immer in der Tat nochmal von einer Selbstvergewisserung, einer Selbstbehauptung Europas geprägt. Sie haben das gesagt, Christine Lagarde für die EZB, Kaja Kallas, die Außenbeauftragte der EU, sind hier aufgetreten. Und wenn man das nimmt als Bogen, dann hatten wir ja am Anfang dieser Sicherheitskonferenz die Rede des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz mit einer Antwort auch an die Schockrede, die der US-Vizepräsident J.D. Vance letztes Jahr hier gehalten hat, mit einer Selbstbehauptung Europas. Jetzt am Ende auch nochmal Kaja Kallas, die Außenbeauftragte der EU.
Contrary to what some may say, woke decadent Europe.
Also im Gegensatz zu dem, was manche über das angeblich woke Europa sagen, steht dieses Europa nicht vor dem Ende. Viele wollen diesem Club beitreten. Und in Kanada sind es 40% der Kanadierinnen und Kanadier, die gerne der EU beitreten würden. Also auch eine indirekte Antwort an das Amerika Donald Trumps, der ja auch schon angeboten hat, Kanada könne den Vereinigten Staaten als weiterer Bundesstaat beitreten.
Europa, muss man sagen, war ein ganz zentrales Thema. Die Sicherheit, die Unabhängigkeit in dieser Konferenz. Gestern dann der Auftritt des US-Außenministers Rubio, der ja weniger scharf formulierte als im vergangenen Jahr. Sie haben es angesprochen, US-Vizepräsident J.D. Vance. Aber auch er steht ja zur Politik Trumps und stellt nationale Interessen deutlich in den Vordergrund. Wie war da noch auch heute der Nachhall unter den politischen Vertreterinnen und Vertretern in München?
Ja, da gibt es ja unterschiedliche Lesweisen. Viele der journalistischen Beobachter, auch ich, haben diese Rede so gehört, dass sie eine Rede war, die in der Substanz, in der Sache im Grunde nochmal ganz die Agenda des Trumpismus vertreten hat. Das Bild einer Welt, in der souveräne, eigenständige Nationalstaaten nach ihrem eigenen Glück streben. Nationalstaaten, die ethnisch in sich geschlossen sind, also ein fast völkisches Weltbild, das er da vertreten hat, auch mit den kulturellen Referenzen an eine gemeinsame Identität Europas und der Vereinigten Staaten in einem weißen, christlich geprägten Europa. Also das war eine sehr trumpistische Agenda, die in vielen auch dem Selbstverständnis, kulturellen Selbstverständnis und Nationalismus der AfD ganz sicherlich viel, viel näher ist als den Vertretern der deutschen Bundesregierung, die diese Rede am Ende, ja man muss sagen, mit Standing Ovations gefeiert haben. Und die politischen Reaktionen sind nochmal ganz anders. Da ist die Interpretation folgende. Nach der Vance-Rede vom letzten Jahr konnte ein Vertreter dieser Trump-Regierung ja nicht nach München kommen und sagen, ich nehme das alles zurück, Vance hat sich geirrt, wir gehen nochmal zurück zum Anfang. Sondern es musste die Trump Weltsicht nochmal wiederholt werden, aber aus Sicht der Bundesregierung und der politischen Vertreter ist sie verbunden worden mit einem Signal der Bereitschaft, zusammenzuarbeiten, Europa als Partner ernst zu nehmen. Und das ist dann etwas, was man sicherlich weiter interpretieren muss. Ist das wirklich ein Angebot zu einer Partnerschaft oder ist das eher eine Aufforderung, sich dem amerikanischen trumpistischen Kulturkampf anzuschließen?
Die Konferenz also jetzt zu Ende gegangen. Ein bisschen haben Sie ja schon auch bilanziert. Wenn wir nochmal auf die Gesamtthemenlage schauen, die transatlantischen Beziehungen, ein zentrales Thema, aber auch der Angriff auf die Ukraine war sicherlich Thema. Wie fällt Ihre Bilanz insgesamt aus?
Ja, ich würde eines sagen, das, worüber wir jetzt gesprochen haben, was im Mittelpunkt der Medienaufmerksamkeit stand, das waren die großen Reden Rubio, Merz, Macron, Zelensky gestern auf der großen Hauptbühne hier. Das, was diese Sicherheitskonferenz prägt, sind die vielen, vielen Veranstaltungen auch am Rande, die gar nicht so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Und für mich zeichnet sich da ein Bild einer Sicherheitskonferenz, die ein Stück auch wieder zu den Anfängen zurückkehrt, in einer anderen Zeit, als diese Sicherheitskonferenz einmal Wehrkundetagung hieß und ein transatlantisches Format war, in dem sich sehr stark auch Politik und Rüstungsindustrie getroffen haben. Das war ja auch mal der Anfang, dass das hier zu Zeiten von Franz Josef Strauß hier in Bayern angesiedelt wurde, auch sozusagen als Showcase für in Bayern angesiedelte Rüstungsindustrie. Und das ist etwas, was wir jetzt auf vielen Ebenen sehen, wie in vielen Foren. Die Wiederaufrüstung Europas hier Thema ist, in Formaten, in Gesprächsformaten, in Begegnungen. Zum Beispiel während Marco Rubio, der US-Außenminister, redete, war Friedrich Merz bei einem Treffen mit Start-up-Unternehmen aus der deutschen Rüstungsindustrie. Und danach wurde gesagt, das sei ganz begeisternd gewesen, wie viel Kreativität, wie viel Elan da ist, etwa in der Entwicklung von Drohnen. Ich habe an Veranstaltungen teilgenommen, wo sich zum Beispiel der Raketenhersteller Ariane, der bekannt ist für seine zivilen Satellitenraketen, präsentiert hat als ein künftiger Anbieter von ballistischen Raketen, von Techniken zum militärischen Schutz von Satelliten im Weltall. Ich habe teilgenommen an Veranstaltungen hier, wo darüber gesprochen wurde, wie man zivile Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur auch einbinden muss in das, was man Military Mobility nennt, also die Möglichkeit auch nicht nur über Straßen, sondern über Eisenbahnen unter Umständen mit Requirierung von privaten Infrastrukturen Militärtransporte quer durch Europa zu organisieren, nicht nur für den Ernstfall, sondern auch als Teil einer glaubwürdigen Abschreckung zur Verhinderung von Kriegen.
Und alles in allem kann man sagen, haben Sie Europa deutlich geschlossener erlebt, oder? Das hört man so ein bisschen raus.
Naja, da muss man sehen, Europa ist, ich würde sagen, in einer Zwischenphase. Es sind diese Reden, auch Emmanuel Macron, nochmal sehr stark mit diesem Gestus, ich vertrete hier einen europäischen Optimismus. Ich weise darauf hin, was Europa wieder alle Unkenrufe geleistet hat in der Geschlossenheit, im geschlossenen Auftreten mit den vielen Sanktionspaketen gegenüber Russland. Gleichzeitig bleiben wir mal beim Beispiel Emmanuel Macron. Alle, die den gesehen haben, haben natürlich einen Präsidenten gesehen, der innenpolitisch so schwach ist wie nie zuvor, mit einer gelähmten Regierung, mit drastisch sinkenden Popularitätswerten und ein Präsident, der ein Jahr vor einer Präsidentschaftswahl steht, wo in Frankreich dann möglicherweise Rechts- oder Linksextremisten das Ruder übernehmen werden.